Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zur Sendung. Unerhörte Stimmen, so heißt das neue Buch der türkischstämmigen Autorin Elif Shafak. Es spricht darin eine Tote. Dazu später mehr. Beginnen wollen wir aber heute mit einem großzügig angelegten Romanprojekt von Andreas Mayer. Er wurde 1967 in Frankfurt geboren. 2010 veröffentlichte Mayer einen Roman unter dem Titel »Das Zimmer«. Dafür griff er auf die Geschichte seiner Familie zurück. Der Steinmetzbetrieb des Vaters spielte eine Rolle, die Stadt Frankfurt und ein geistig behindertes Familienmitglied. Es ist ein literarisch anspruchsvoller Roman geworden, in dem die Bedeutung von Erinnerung und von Orten thematisiert werden. Und es war der Auftakt zu einem groß angelegten Romanprojekt, das bis auf 11 Bände anwachsen soll. Ortsumgehungen, das ist der Titel, den Andreas Mayer hierfür gewählt hat. Jetzt ist der 7. Band der Reihe erschienen, er heißt Die Familie. Darin verfolgt Mayer die Spur des autofiktionalen Schreibens weiter und er begibt sich hinein in das Milieu der Bundesrepublik in den 1970er Jahren. Martin Grumpholz hat das Buch für uns gelesen und mit Andreas Mayer gesprochen.
Die Familie, sagt man, sei die Keimzelle der Gesellschaft. Wenn das zutrifft, bietet jede Familienchronik auch einen Spiegel der Gesellschaft, in der sie spielt. Bei Andreas Mayer handelt es sich um eine Steinmetzdynastie im hessischen Friedberg, lange dort ansässig. Es ist Mayers eigene Familie. Der Autor nennt seinen Werkzyklus Ortsumgehungen. Das Zimmer, das Haus, die Straße, der Ort. Und nun also die Familie, da darf man gespannt sein, denn vor Mayers entlarvendem Humor ist nichts sicher. Da wird jedes Steinchen und jeder Grabstein, Steinmetzer arbeiten ja nicht zuletzt an Grabsteinen, mehrfach umgedreht. Im Zentrum der Handlung und mitten auf dem familieneigenen Grundstück steht eine alte Mühle, vermeintlich denkmalgeschützt. Der Vater lässt sie in einer Nacht- und Nebelaktion abreißen, dabei ist der Mann Jurist, er sollte also wissen, was er tut. Trotz der Anklänge an die eigene Biografie geht Mayer vorsichtig um mit dem Begriff der Autofiktion. Der Autor ist nicht mit dem Ich-Erzähler identisch, dieser aber auch nicht mit dem 13-jährigen Knirps, der die Vorgänge beobachtet, ohne sie wirklich zu verstehen. Vieles sei erfunden, sagt Mayer, das meiste zugespitzt und überhaupt gehe es nicht um konkrete Personen und deren Lebenslügen, sondern um die Nachkriegsgesellschaft, wir befinden uns etwa im Jahr 1980, und deren gemeinschaftliche Lügen.
Für mich ist es so, dass ich gerne Sachen, die ich selbst erlebt habe, benutze, um nicht allzu viel fiktionalisieren zu müssen. Aber andererseits habe ich mit Personen um mich herum und mit mir selbst einen solchen Umgang, im Grunde genommen wie Shakespeare mit den historischen Figuren in seinem Werk. Da ist er überhaupt nie zu Wahrheit oder Aufrichtigkeit verpflichtet, sondern er benutzt sie, um einen Text zu machen, der vor den Zuschauern eine Art von Ideenklaviatur entwickeln kann, die Zuschauer benutzen können. Und natürlich versuche ich auch Aura zu erzeugen, Figuren groß zu machen, pathetische Effekte zu erzeugen.
Die pathetischen Effekte, von denen Mayer spricht, bestehen in der Zuspitzung des Konflikts. Hier die Familie mit ihren wirtschaftlichen Interessen, dort eine missgünstige Außenwelt, die auf Fehler lauert.
Lange Zeit habe ich das Mühlengeschehen und den Streit um das Firmengrundstück für das zentrale Motiv unserer wie unter einem Destruktionsgebot stehenden Familie angesehen. Das Schweigen des Clans nach außen, das nach innen alles zersetzte. Das Gesetz der Omerta. Nun aber beginne ich erst zu begreifen. Ich muss noch einmal neu anfangen, ganz von vorn.
Ganz von vorn beginnen heißt, den Ernst der Lage erkennen. Es geht nämlich nicht nur um eine baufällige Mühle, die man zu Recht oder zu Unrecht abgerissen hat, sondern um die Wurzeln des Familienbesitzes. Es wird sich herausstellen, dass das ganze prominente Grundstück nicht seit ewigen Zeiten in Familienbesitz war, sondern bis ins Jahr 1937 jüdischen Mitbürgern gehörte. Darüber ist in der Familie, bewusst oder unbewusst, nie gesprochen worden. Das Gesetz der Omerta ist natürlich einer der pathetischen Effekte, von denen Mayer spricht.
Es geht in dem Buch um den Herkunftskomplex des Protagonisten. Da es hier in dem Buch sehr wenig um Psychologisierung von Familiengeschehen geht, sondern eigentlich ausschließlich um die Tatsache, wie Familie mit Besitz umgeht. Kann das schon wirklich so sein, dass diesmal die Figuren in ihren Dialogen wieder hart an Verlogenheit grenzen? Aber das kennen wir ja aus unseren Familien alle. Wenn es ans Erben geht, dann beziehen alle ihre Schützengräben.
Nicht nur die Strategien der Altvorderen sind von Interesse, sondern auch die des heranwachsenden Protagonisten, der seine Eltern in Gespräche verwickelt und dabei in Fallen lockt. Das ist gelungen. Geradezu wie in einer Komödie von Molière werden die Figuren über ihre stereotypen Verhaltensweisen entlarvt. Die Mutter zum Beispiel merkt gar nicht, dass sie immer wieder die gleichen Phrasen verwendet, um sich aus einer Falle zu winden.
Ich war eigentlich mein Großvater in der Partei oder mein Urgroßvater? Sie, wie kommst du denn darauf? Wir haben den Juden doch sogar Brand gegeben.
Brand, das ist Brennholz. Die Mutter meint mit ihrer Ausrede fein heraus zu sein. Wer den Juden Brennholz schenkt, riskiert sogar sein Leben. Dass diese Geste eine reine Alibi-Funktion hat, scheint verdrängt worden zu sein. Die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, in denen große Teile der Handlung spielen, stehen im Zeichen scharfer Gegensätze. Hier die scheinbar heile Welt der CDU-Wähler, dort die der linken Rebellen, zu denen frühzeitig der 5 Jahre ältere Bruder des Erzählers gehört. Es gelingt Meyer, an diese gesellschaftliche Gemengelage zu erinnern. So probt der selbstbewusste Bruder den Aufstand beim Mittagessen.
Mein Bruder stützte seinen Ellbogen auf, mein Vater sagte, so etwas mache man nicht. Mein Bruder fragte, wieso man so etwas nicht mache. Mein Vater entgegnete, das gehöre sich nicht. Mein Bruder erklärte, das sei keine Begründung. Die Streitereien über den Ellbogen meines Bruders wiederholten sich Monate, vielleicht sogar Jahre, in einer für meinen Vater quälenden Dauerschleife.
Der aufsässige große Bruder wird natürlich zum Vorbild für den Jüngeren. Der Bruder, so nennt Meyer es, gehe in die erste Negation. Er ist der erste Linke in der Familie, indoktriniert von funktionalen Miterziehern. So nennen die Eltern mehr oder weniger alle Personen, die anders ticken als sie selbst, der CDU-Bürgermeisterkandidat und seine solidarische Ehefrau.
Bei meinen Lesungen jetzt aus dem Buch begreife ich schon, dass das Buch eindeutig Sympathien für die linke politische Seite hat. Konkret war es so, dass ich in einer CDU-Familie aufgewachsen bin, durch meinen Bruder eine starke Polarisierung erlebt habe. Er ist sehr früh in die erste Negation gegangen. Und als ich dann, sagen wir mal, um die 20 war, habe ich schon durchaus auch begriffen, inwieweit man mit vielen von den CDU-Leuten tatsächlich doch dann auch ziemlich sinnvoll reden konnte, und mit Leuten aus anderen Parteien ist es teils doch auch schwieriger gewesen.
Aus dem Abstand einiger Jahrzehnte scheint mehr Gelassenheit bei der Betrachtung der Konflikte möglich. Doch Meyers Werkzyklus versteht sich als Geschichtsschreibung aus der Froschperspektive. Damals, als der große Bruder trotz elterlicher Verbote zum Kinderplaneten ging und sich von bärtigen Haschischrauchern indoktrinieren ließ, war der Konflikt gigantisch.
Es war damals ja dieser Clash zwischen den großen Volksparteien. Das waren ja quasi noch zwei Welten. Und wer auf der einen Seite stand, fand die gegenüberliegende Welt sinnlos, unverständlich, falsch und verlogen.
Diese Betrachtungsweise möchte Andreas Meyer offenbar mit den Mitteln des Humors zumindest literarisch überwinden. Allerdings, heute hat sich das Parteienspektrum in die Breite gezogen. Es gibt einen nicht eben schmalen rechten Rand. Es gibt ein bürgerlich-ökologisches Milieu, gemischt aus wertkonservativen und progressiven Strömungen. Und die ehemaligen Volksparteien in der Mitte verlieren rapide an Bedeutung. Doch der Beginn dieser politgeologischen Verschiebungen ist bereits in den 70ern angelegt. Jener Epoche, die Andreas Meyer in seinen Ortsumgehungen so eindrucksvoll beschreibt.
Andreas Meyer, Die Familie, erschienen im Surkamp Verlag, 167 Seiten, 20 Euro. Und Sie hörten eine Rezension von Martin Krumpholz. Und damit kommen wir zu Elif Shafak. Elif Shafak wurde 1971 in Straßburg geboren, als Tochter einer türkischen intellektuellen Familie. Die Mutter war Diplomatin, der Vater Soziologieprofessor. Sie hat internationale Beziehungen studiert in Ankara und in den USA, in Gender Studies promoviert, sie lebt und lehrt derzeit in London. Ein globales Leben. Ihre Romane veröffentlicht Elif Shafak entweder auf Türkisch oder auf Englisch. Darin prangert sie dann gerne die patriarchalen Verhältnisse in der Türkei an und sie ist dort auch schon mit Autoritäten in Konflikt geraten. Das wiederum bringt ihr einiges an Aufmerksamkeit ein in Europa. Das wird sicher auch gelten für ihren jüngsten, den neuen Roman. Er heißt Unerhörte Stimmen. Unser Rezensent ist Eberhard Falke.
Es ist ein Ende mit Schrecken, auf den der Schrecken ohne Ende hinausläuft, den die türkischen Herrschaftsverhältnisse für Frauen und andere Außenseiter vorsehen, die sich der Ordnung des Patriarchats nicht fügen wollen. Die Frau landet im Müll. Mit diesem ins drastische Bild gefassten Fazit eröffnet Elif Shafak ihren neuen Roman »Unerhörte Stimmen«. Im Grauen eines neuen Morgens findet sich Leila, die Heldin des Romans, gleich auf den ersten Seiten, erwürgt von einem Unbekannten in einer Abfalltonne am Stadtrand von Istanbul wieder.
Wie war es möglich, dass sie nicht mehr existierte? Nur wenige Stunden zuvor hatte sie gesungen, geraucht, geflucht und gedacht. Und ihre Gedanken setzten sich ja auch jetzt noch fort. Erstaunlich, wie gut ihr Gehirn funktionierte. Nur wie lange noch?
Tatsächlich steckt noch Leben in Leilas Gehirn, obwohl ihr Herz nicht mehr schlägt. Das soll es geben. Darüber hat sich die Autorin bei der Wissenschaft informiert und darauf hat sie das Erzählkonzept in diesem Roman aufgebaut. Bevor auch ihr Gehirn nach den letzten 10 Minuten und 38 Sekunden beziehungsweise 17 Romankapiteln den Geist aufgibt, lässt Leila in der Erinnerung ihr Leben Revue passieren und damit zugleich die 43 Jahre türkischer Gesellschaftsgeschichte, die sie miterlebt hat. Geboren wurde Leila 1947 in der ostanatolischen Stadt Van. Ihr muslimisches Vaterhaus mit zwei Ehefrauen war zugleich ein Treibhaus der Kränkungen, Gängeleien und Traumatisierungen. Ihr Vater beschloss, dass sie als Kind seiner unfruchtbaren ersten Frau ausgegeben wurde, was die junge, leibliche Mutter in den Wahnsinn trieb. Als der Vater sich enttäuscht von den kemalistischen Modernisierungen abwandte und zum glaubenseifrigen Muslim wurde, zog ein verschärftes patriarchalisches Regiment ein, mit den üblichen Folgen. Einerseits wurde es hingenommen und vertuscht, dass ein Onkel die Nichte Leila seit ihrem 6. Lebensjahr missbrauchte und sie noch dazu als Verführerin beschuldigte. Andererseits wurden Moral und Ehre ebenso bigott wie unerbittlich verteidigt.
So begann Babas häuslicher heiliger Krieg. Ab sofort galten neue Regeln. Leila durfte nicht mehr bei der Apothekerin fernsehen und keine Zeitschriften mehr lesen. Am allerwenigsten die beliebte illustrierte Hayat. Gesangs- und Schönheitswettbewerbe, Sportveranstaltungen, alles unmoralisch.
Um zu unterstreichen, dass diese Szenen einer schwarzen muslimischen Pädagogik außerdem auf dem Boden einer anderen Gewaltgeschichte stattfanden, gibt die Autorin wie in fast allen ihren Büchern auch hier zumindest einen Hinweis auf den Völkermord an den Armeniern. Gehörte doch das Haus, in dem Leila aufwuchs, einst einem armenischen Arzt und seinen Angehörigen, die vor dem Ersten Weltkrieg plötzlich verschwanden. Als Leila die Schule nicht mehr besuchen durfte, von ihrem Vater als Hure beschimpft wurde und mit einem Jungen verheiratet werden sollte, floh sie mit 16 aus dem Elternhaus nach Istanbul. Dort landete sie prompt als Prostituierte im Rotlichtviertel. Entscheidend jedoch war, dass sie sich von den religiösen und traditionellen Zwängen emanzipieren konnte. Vor allem aber gelangt die Erzählerin Elif Shafak mit diesem Wechsel des Schauplatzes in das von ihr geliebte, geschichtsträchtige und dennoch freizügige Istanbul. Diese Metropole und ihre Atmosphäre, von der es im Roman einmal heißt, dass dort alle Unzufriedenen und Träumer irgendwann landeten, wird durch die Schilderung von Stadtvierteln und historischen Schlüsselereignissen immer wieder vergegenwärtigt. So geht Leila mit ihrem Freund Ali auf die Demonstration am 1. Mai 1977, die von nicht identifizierbaren Bewaffneten in das berüchtigte Taksim-Massaker verwandelt wird.
In diesem Augenblick ertönte ein durchdringendes Rattern. In den höheren Etagen des Interkontinentalhotels waren hinter Schutzwänden Scharfschützen postiert, die mit automatischen Gewehren in die Menge schossen. Ein Schrei zerriss das verdutzte Schweigen der Demonstranten. Dann brüllte jemand, alle sollten weglaufen. Und sie rannten los, ohne zu wissen, wohin.
Elif Shafak gruppiert um ihre Protagonistin Laila herum ein kosmopolitisch-multikulturelles Ensemble von Außenseitern, die allesamt ihre Unterdrückungserfahrungen gemacht und ihre Konsequenzen daraus gezogen haben. Nostalgie Nalan ist ein 1,90 Meter Mann, der zur Frau geworden ist. Sabotage Sinan, Lailas Jugendfreund aus Van, wurde ebenfalls von den Freiheitsversprechungen der Großstadt nach Istanbul gelockt. Die Somalierin Jamila kam aus einer zerrissenen christlich-muslimischen Familie an die Pforten Europas, ebenso wie die kleinwüchsige Zainab aus dem Libanon. Und der Kommunist Ali hat schon alle Migrationsstationen hinter sich, nicht zuletzt Deutschland. Sie alle unterstützen sich gegenseitig und verkörpern im Roman so etwas wie eine Gegenkultur zu den von politischer Gewalt und Repressionen gezeichneten gesellschaftlichen Verhältnissen. Daraus hat Elif Shafak den roten Faden von Lailas Geschichte gesponnen.
Laila hatte es den anderen nie gesagt, doch sie waren ihr Sicherheitsnetz. Wenn sie stolperte oder fiel, standen sie bereit und fingen sie auf oder milderten die Wucht des Aufpralls.
Für Elif Shafaks Schreiben ist es charakteristisch, dass sie ganz unterschiedliche Erzählverfahren verbindet. Wenn es um die Perspektive und Psychologie der Figuren geht, bedient sie sich der geläufigen literarischen Mittel. In Atmosphäre und Stimmungsbildern dominieren orientalische Bildhaftigkeit. Und in manchen Handlungsmomenten finden sich einige Noten von magischem Realismus. Damit gelingt es der Autorin, die im Romantitel genannten unerhörten Stimmen der Ausgegrenzten auf zuweilen ergreifende Weise hörbar zu machen. Zugleich sind jedoch die Grenzen ihrer Erzählkunst unübersehbar. Die Familienszenen bewegen sich im Rahmen einer zwar treffenden, aber kleinteiligen Genremalerei. Vor allem aber werden die zahlreichen Themen, Motive und Szenen der sich über Jahrzehnte erstreckenden Romanhandlung nicht gerade virtuos verknüpft, sondern eher schlicht aneinandergereiht. Am Ende wechselt die Autorin dann noch einmal die Tonlage, wenn sie den Streit zwischen den Behörden und Lailas Freunden um eine ehrenvolle Bestattung in einem Nachspiel als makabre Friedhofskomödie inszeniert. Zweifellos. Die Stärken von Elif Shafaks Erzählen liegen nicht in Stil und Komposition, sondern in der Vielfalt der Themen, Stimmungen und Perspektiven. Vor allem aber in der stets spürbaren Entschlossenheit, gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten mit literarischen Mitteln entgegenzutreten. Dadurch wird die türkische Passionsgeschichte einer Frau, die in diesem Roman erzählt wird, zu einem Leseerlebnis, das in Erinnerung bleibt.
Meint Eberhard Falke zu Elif Shafak, Unerhörte Stimmen. Aus dem Englischen übersetzt hat Michaela Grabinger, erschienen bei Kein und Aber, 432 Seiten, 24 Euro. Sie haben es gehört, unser Rezensent hatte durchaus einige Einwände, was die literarische Machart dieses Romans angeht. Das hat die Jury des britischen Booker-Preises aber nicht daran gehindert, ihn auf die 13 Titel umfassende Longlist zu setzen. Gesucht wird der beste englischsprachige Roman des Jahres 2019. Nominiert sind auch zwei Bücher, die noch gar nicht erschienen sind, nämlich Der Quixote von Salman Rushdie und The Testament von Margaret Atwood. Dabei ist das Tamtam um Atwoods Roman besonders groß. Es ist nämlich die Fortsetzung ihres Welterfolgs Der Report der Markt und der Verlag hält alles geheim bis zum Erscheinen im September. Zu hoffen ist, dass die Jury tatsächlich das beste Buch wählt und nicht den berühmtesten Autor, die berühmteste Autorin. Ebenfalls im September, am Weltkindertag, wollen Amazon und Hugendubel 1 Million Märchenbücher an Kinder verschenken. Eigentlich sinnvoll, könnte man meinen, aber der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat Einwände erhoben. Warum genau? Das erfahren Sie in unserer Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr mit Maja Elmenreich. Hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske. Kommen Sie gut durch den heißen Nachmittag.